Willkommen zurück zum Themenpodcast von Roleplay Radio. Mein Name ist Markus und heute geht es bei uns um die Sterne bzw. um die Sternenbeobachtung. Und dafür habe ich meinen wahren Experten eingeladen. Wer sind Sie denn?
Mein Name ist Elmar Juncker. Ich bin hier in der Fakultät ARG, Prof für Physik, Bauphysik und auch Astronomie.
Aha, ein Physiker also.
Genau, ich habe in meiner Jugend mal Physik studiert, habe dann eine Promotion gemacht im Bereich physikalische Chemie und war dann anschließend 12 Jahre in der Industrie als Industriephysiker, bis es mich hier nach Rosenheim an die schöne TH verschlagen hat.
Und was macht man so als Physiker unter den ganzen Ingenieuren?
Ja, genau richtig. Als Industriephysiker ist man immer unter Ingenieuren. Nur Physiker und Ingenieure haben immer so ein bisschen einen verschiedenen Blick auf die Dinge. Die Ingenieure, die sind so ein bisschen pragmatisch und wollen immer wissen, wie geht's. Und der Physiker will eher wissen, warum ist das so? Und die können sich in dem Team recht gut ergänzen. Ich war da in verschiedenen Firmen in der Entwicklung tätig, am Anfang mehr in der Vorentwicklung. Vorentwicklung ist also zwischen Forschung, zwischen Uni und Entwicklung. Und dann in den letzten 3 Jahren auch in der Entwicklung. Wir haben also verschiedene Industriegeräte produziert.
Und seit wann sind Sie jetzt an der Hochschule?
Das war 2003, also ich bin schon 14 Tage hier, ich habe schon fast eine Inventarnummer.
Sie haben die Sternwarte dann aber erst spät übernommen, oder?
Genau. Das wusste ich am Anfang gar nicht, dass es hier in Rosenheim an der Fachhochschule eine Sternwarte gibt, weil das eher ungewöhnlich ist. Sternwarten sind an Unis, weil an Unis studiert man Astronomie. Was übrigens in der Praxis heißt, man macht erst ein Physikstudium bis zum Diplom oder Master und macht dann Diplomarbeit, Masterarbeit und Doktorarbeit in der Astronomie. Und an Fachhochschulen ist es eigentlich kein Thema. Wie ich heute weiß, gibt es in ganz Deutschland nur 3 Fachhochschulen, die eine Sternwarte haben.
Wieso hat Rosenheim überhaupt eine Sternwarte? Ich habe noch nie einen Astronomiestudenten gesehen.
Genau, bei uns studiert auch keine Astronomie. Das ist eine Sternwarte, die gegründet worden ist über den AWPF-Katalog. Und zwar war es früher, bis vor, weiß ich gar nicht genau, 5, 6, 7 Jahren so, dass es in Bayern Pflicht war, dass jeder, der an der Fachhochschule studiert, ein sogenanntes AWPF-Fach, allgemeinwissenschaftliches Wahlfach, belegt. Der Hintergedanke war einfach, dass man sagt, der durchschnittliche Fachabiturient hat weniger Allgemeinwissen als der durchschnittliche Vollabiturient. Sodass man einfach 2 Fächer in seinem Studium belegen musste, mit irgendwas mit über den Tellerrand schauen. Damals, als ich hier angefangen hatte, war der AWPF-Katalog, Studium Generale könnte man auch sagen, 60, 70 Fächer waren das, kann man alles Mögliche machen. Das ist mittlerweile ein bisschen weniger geworden, weil das keine Pflicht mehr ist. Und wie es so oft ist, wenn es keine Pflicht ist, dann wird es nicht mehr gemacht. Viele Studiengänge haben auch diese 4 SWS dann eingesackt und machen dann damit jetzt andere Dinge. Wobei es das immer noch gibt. Es gibt auch immer noch Studiengänge, die es haben. Und was ja heute ist, wir protestieren sehr, dass diese allgemeinen Wahlfächer einfach als Zusatz, als freiwilliges Fach, als Blick über den Tellerrand gewählt werden. Und mittlerweile kann man ja da auch Zertifikate machen, die in der Bewerbung nicht unbedingt schädlich sind. Zurück zu der Frage. Hier studiert keine Astronomie, richtig. In diesem allgemeinen Wahlpflichtfach hat der Kollege Nieswand, der ist heute schon über 80, der ist schon lange in Rente, das Fach Astronomie gegründet, weil er sagte in den 80er Jahren, Astronomie, da passiert so viel, wir müssen Astronomie machen, das ist für die Allgemeinbildung wichtig, das hat mathematisch-physikalische Aspekte, viele Leute interessiert das auch. Und hat dann das Fach Astronomie aufgenommen. Dann hat er ein kleines Fernrohr gekauft, damit er mit seinen Studenten auch beobachten konnte. Dann hat aber festgestellt, dass es irgendwie unpraktisch ist, hier in der Stadt ist es zu hell. Und wenn man rausfährt, bis man es aufgebaut hat, das sind die 90 Minuten auch gleich rum. Und hatte dann den Wunsch, dass wir doch eine Sternwarte haben müssen, wo alles fest installiert ist, da geht man nur rein und drückt auf den Knopf und es läuft. Das war dann nicht so einfach, weil am Anfang hat man ihm dann gesagt, naja, dafür haben wir kein Geld für so ein kleines Fach, für ein Wahlfach mit 25 Leuten. Und dann irgendwann hieß es, also er wollte eigentlich die Sternwarte auf das Dach vom A-Bau machen. Und ein Flachdach, was dicht ist, packt man nicht mehr an eigentlich. Und als der D-Bau geplant wurde, Anfang der 80er, hieß es dann, du kannst eine Sternwarte bauen. Er hat sich gefreut, er sagte, aber erstens, du musst wissen, was ist sinnvoll, mach dich schlau. Und zweitens, es darf nichts kosten. Jo, und das hätte viele Leute frustriert und gesagt, dann steckt dir dein Stein einfach sonst wohin. Nee, nicht Kollege Nieswand, der war dann motiviert, hat ausgerechnet, ja, ich brauche so viele Leute, die geben 100 Mark, ich brauche so viele Leute, die geben 1000 Mark und können schon platt.
Wie viel er insgesamt braucht?
Sagen wir mal so, was heute da steht, hat einen Wert von 100.000 Euro. Und da gibt es die schöne Geschichte, er ist dann rübergegangen zu unserem Nachbarn, dem alten Herrn Gabor, der vor ein paar Jahren gestorben ist, hat ihm erklärt, was er vorhat, in der Hoffnung, dass der vielleicht einen Tausender abdrückt. Und dann sagt der alte Gabor, ja, da haben Sie echt was vor. Und dann ist er ins Hinterzimmer gegangen, kam wieder mit einem Scheck über 5.000 Mark. Da war er schon mal froh. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn der Herr der Schuhe sich nicht schlumpfen lässt, dann war der Herr der Antennen nicht weit. Der alte Katrin, der hat die Sternwarte nicht nur am Anfang, sondern zwischendurch sehr oft unterstützt. Ja, und so gab es dann viele, die unterstützt haben. Und der Herr Niesmann war gut, viele Leute, um zu fragen, selbst Audi aus Ingolstadt, hat schon 20.000 Mark gegeben, da waren die Ingolstädter nachher sauer, weil Ingolstadt hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Sternwarte.
Wieso ist er nach Ingolstadt?
Ja, weil er stammte aus der Ecke, hat eine Zeit lang gewohnt, hat da Leute gekannt und man muss ja immer nur die richtigen Leute kennen. Ne? Und damals, Mitte der 80er, war der übliche Gruß hier auf der Hochschulstraße oder in Rosenheim, war nicht Servus oder Grüß Gott, der übliche Gruß war, hast du da 100 Mark für die Sternwarte schon bezahlt. Und ja, da kam da was zusammen, dann hat man dann die Kuppel gebaut, er hat auch die große Kuppel genommen, sind wir heute dankbar für. Mit einer Kuppel ist das sehr sinnvoll. Aber was kennt er? Dann hat man das kleine Fernrohr in die große Kuppel gestellt und der damalige OB Stöcker hat dann gesagt, naja, das kleine Fernrohr in der großen Kuppel ist ja wie ein Sandkorn im Weltall. Ich glaube, wir brauchen noch ein neues Fernrohr. Ja, dann hat man die Spendentrommel wieder angeworfen, der OVB hat mitgemacht, Charivari und wie sie hier alle heißen, ist wieder Geld reingekommen und jetzt haben wir noch zwei ordentliche Fernrohr. Also das ist die Geschichte der Sternwarte. Das heißt, die wird wirklich benutzt, ist als Spendmittel finanziert, wird benutzt für das Wahlfach Astronomie. Aber weil ja die Allgemeinheit auch dafür gegeben hat, hat man gesagt, dann müssen wir das der Allgemeinheit eigentlich auch wieder zurückgeben. Und deswegen gibt es seit Mitte der 80er Jahre jeden Montagabend bei klarem Himmel von Oktober bis Mai öffentliche Führungen, wo jedermann kommen kann und kann mit unserer Rosenheimer TH-Sternwarte ins Weltall schauen.
Wird da Forschung betrieben?
Nee, Forschung wird da nicht betrieben. Dafür ist auch zu klein, um Forschung zu betreiben. Da braucht man eher sowas, mindestens einen dreifachen Durchmesser, also viel was Größeres. Also als Beispiel, die LMU in München hat ja eine Sternwarte, da ist ja auch der Harald Lesch aktiv. Und die haben ja auf dem Wendelstein ein Observatorium. Die hatten da immer ein 60-Zentimeter Gerät. Und wir haben ein 35er, mal so als Beispiel. Und das war viel zu klein. Die haben das jetzt auf einen 2-Meter-Spiegel aufgerüstet. Die größten Fernrohre der Welt haben über 10 Meter Durchmesser. Das heißt, da braucht man eine andere Liga, um da wirklich Forschung zu betreiben. Aber unser Fernrohr wäre geeignet für eine Studienarbeit oder für eine Jugendforscharbeit. Also solche Sachen kann man da richtig cool mitmachen. Passiert aber in der Praxis nicht. Also in der Praxis nutzen wir das für die Studenten, fürs Wahlfach und dann auch für die öffentlichen Führungen.
Welche Teleskope sind da verbaut?
Da sind zwei schöne Teleskope drin. Ein großes sogenanntes C14. Das ist ein 14 Zoll Spiegelfernrohr mit 4 Meter Brennweite. Das ist also richtig was Gescheites mit 14 Zoll. Das sind 35 cm Öffnung. Wenn man sich überlegt, Sauger hat im besten Fall 1 cm Öffnung. Das ist also 35 mal der Durchmesser im Quadrat. Das ist also 1200 mal so viel Licht kommt da rein, als in ein jugendliches Auge, was voll geöffnet ist. Also da kommt schon viel Licht rein, was wir so nicht sehen können. Und da kann man natürlich dann Planeten, Nebel, Galaxien echt cool beobachten. Und dann gibt es noch ein zweites Fernrohr. Es gibt noch ein Linsenfernrohr mit 12 cm. Das ist zum Beispiel gut für die Sonne zu beobachten, auch für die Planeten, weil es dann kontraststärker.
Sie betreiben unter anderem zusammen mit dem Herrn Lesch und dem Herrn Gassner die Seite Urknall, Weltall und das Leben. Das ist ja hauptsächlich ein YouTube-Channel, oder?
Genau, Urknall, Weltall und das Leben, kurz UWUDL, also uwudl.de. Das ist ein YouTube-Kanal, den Harald Lesch und Josef Gassner gegründet haben, aufgrund ihres Buches Urknall, Weltall und das Leben, was sie vor einigen Jahren veröffentlicht haben, das übrigens vor 4 Wochen in der 5. Auflage mit einem Update rausgekommen ist. Und die haben zu dem Buch quasi diesen Kanal gegründet und dieser Kanal ist mir mittlerweile breit aufgestellt, das machen nicht nur die beiden, der Herr Josef Kassner ist jetzt der Master vom Kanal, der Harry Lesch ist dabei und auch viele andere, ich mache da mittlerweile auch mit, weil wir in Rosenheim unsere Vorträge vom öffentlichen Astronomie-Kolloquium aufzeichnen und dort dann online stellen. Das ist genau genommen kein YouTube-Kanal, das ist eigentlich ein eigenes Portal, aber alle Vorträge sind auch auf YouTube. Das heißt, dieses Urknallwelt und das Leben hat einen eigenen YouTube-Kanal mit dem gleichen Namen, wo dann die Sachen auch angeschaut werden können.
Ja, und was für ein YouTube-Kanal, der ist ja echt riesig, der hat ja über 220.000 Abonnenten, habe ich gesehen.
Ja, nee, das ist auch eine coole Sache. Und wenn man da mal einen Vortrag hat, also wenn man sich das überlegt, hier die Rosenheimer Vorträge, ich habe auch mal einen Vortrag in den Saarbrücken gehalten, da hat man fast 10 oder 20.000 Zuseher. Und das ist ein ganz anderes Publikum, als was man je in irgendeiner offenen Konferenz oder in irgendeinem Vortrag sonst hätte. Weil es gibt eine richtig große Fangemeinde und die Sachen sind auch inhaltlich alle sehr wertvoll. Das ist wirklich eine coole Sache. Ja, das ist mir auch ganz stolz.
Von diesen Astronomievorträgen an der Hochschule finden ja ungefähr 4 im Jahr statt. Nach welchen Kriterien werden die denn ausgewählt?
Tja, das ist so was gerade Aktuelles an Themen. Also ich habe natürlich dann, als die Nobelpreise waren, die Higgs-Teilchen und sowas, habe ich versucht, einen Vortrag zu diesem Thema zu kriegen. Ich versuche immer, die Themen so ein bisschen abzuwechseln und es hängt natürlich auch ein bisschen dran, auch welchen Referenten man gerade kriegen kann. Wir haben natürlich den Vorteil, in München gibt es ja mehrere astronomische Institute, also gibt es erstmal das von der LMU, da gibt es mehrere MPIs, sodass man da von München aus gar nicht so schwierig auch an Referenten kommt. Aber ich will natürlich nicht nur Münchner haben, ich hatte auch schon aus ganz Republik hatte ich schon, ja, schon aus USA und aus Österreich und überall schon Referenten her. Ja, da muss man so ein bisschen sein Netzwerk spielen lassen und schauen, dass das passt. Das muss auch irgendwie bezahlbar sein, weil das alles immer noch auf Spendenbasis läuft. Aber mittlerweile hat sich das etabliert und wenn man mal so in die Liste der Namen guckt, die schon da gewesen sind, da geben sich dann die Direktoren der Max-Planck-Institute durchaus schon mal die Klinke in die Hand.
Ja, da bin ich auf die nächsten Vorträge schon gespannt. Und wir schauen jetzt in die Sternwarte hoch.
Genau, also wir sind jetzt in der Kuppel. Wie gerade gesagt, 5 Meter Durchmesser. Da war lange die Diskussion, ob das 3 oder 5 Meter werden soll. Die 5 Meter Kuppel ist viel teurer, die wird heute allein 60.000 Euro kosten, wenn man die neu baut. Aber es ist total gut, weil man hier, wenn nicht gerade Corona ist, locker 30 Leute reingeht. Und hier ist man dann doch windgeschützt, auch wenn es natürlich nicht geheizt ist, weil dann wegen der Luftunruhe, das ist natürlich nicht geheizt. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und ja, in der Mitte ist die Säule, wo die beiden Fernrohre drauf sind. Ich gehe da mal hoch. Da sieht man dann jetzt hier das große schwarze Rohr. Das ist unser Spiegelfernrohr. Das sieht relativ kurz aus, hat aber 4 Meter Brennweite, weil das eigentlich noch mal keine Decke hat. Weil das noch so eine Korrekturlinse hat, die das verlängert. Und das hat 35 cm Durchmesser, 14 voll. Und das ist gerade, wenn man Nebel sich anschaut oder Sternhaufen, Kugelsternhaufen, das ist einfach gigantisch. Das ist richtig toll. Und macht auch dann aufgrund des Durchmessers eine gescheite Vergrößerung, wenn man Planeten beobachtet. Und dann Huckepack drauf, das weiße Fernrohr, das ist dann Linsenfernrohr mit 12 cm Durchmesser. Da kann man dann auch Planeten besonders kontraststark, aber auch die Sonne beobachten. Und deswegen haben wir hier eigentlich alle Möglichkeiten, die man so braucht.
Wenn ich die Sonne beobachten will, dann brauche ich ja wahrscheinlich irgendwas, das, wo die Strahlungsfeld, die UV-Strahlung. Wir können die direkt in die Sonne betreiben.
Nicht nur die UV-Strahlung, auch die Sonnenfilter. Ja, das ist richtig, weil ich brauche einen Sonnenfilter. Weil die Sonne ist ja schon zu hell, um mit einem bloßen Auge reinzuschauen. Oder wenn Sie mit Fernglas oder Fernrohr reinschauen, würden sich die Augen verbrennen. Es gibt diesen bösen Spruch, mit dem Fernrohr haben Sie mindestens 2 Versuche, bis Sie blind sind. Mit dem Fernglas haben Sie nur einen. Das ist wirklich gefährlich. Das heißt, Sie brauchen einen Sonnenfilter und Sie brauchen einen Sonnenfilter vor dem Objektiv. Also, dass das extreme Licht schon gar nicht reinkommt. Sie brauchen einen Dichte 5 Filter, das heißt, nur 1/100.000stel des Sonnenlichtes darf reinkommen. Und dann ist ideal, um dann zu beobachten. Und da haben wir auch Filter, sowohl für das große wie für das kleine Fernrohr. Wo ein kleines Fernrohr können wir auch in Projektion beobachten. Also dann lassen wir alles Licht rein, aber setzen hinter das Okular quasi ein weißes Blatt Papier. Das ist dieser Projektionsschirm, der da im Schrank ist, und projizieren die Sonne dann da drauf. Und dann kann man, das hat den Vorteil, dann können auch 6, 7, 8 Leute gleichzeitig schauen. Das ist in der Gruppe wieder gut, wenn man die Sonnenflecken anschaut zum Beispiel.
Wie viel kann ich mit so einem Teleskop beobachten? Also wie viele Sterne sehen wir?
Was heißt wie viel? Das ist schwierig. Sagen wir mal so, es ist so, dass man, also mit bloßem Auge, wir können die Zuhörer ja mal schätzen lassen, jetzt bräuchte ich so eine Klickerfrage wie im Unterricht, wie viele Sterne kann man mit bloßem Auge in der Neumondnacht auf dem Sudelfeld sehen? Ne? 10, 100.000, 10.000, eine Million, eine Milliarde, da kommt so ungefähr alles vor, wenn man die Leute fragt. Kann ja jeder mal kurz in sich gehen, wie viele Sterne kann man sehen, super klare Nacht ist und kein Licht stört. Da sagen viele 10.000 Millionen oder irgendwie, und das stimmt gar nicht. Mit dem bloßen Auge kann man im besten Fall so 2.000, 2.500 Sterne sehen, was schon cool ist. Die Wissenschaftler und die Studenten können es relativ einfach rausfinden, die nehmen ein Chlorröhrchen, gucken mal da durch, gucken an 10 Sternen, gucken, wie viele Sterne können sie sehen und rechnen das aus, wie viel Prozent vom Himmel sieht man durch das Chlorröhrchen, und dann kann man es ausrechnen. Das ist gar nicht so schwer. Und mit so einem Fernrohr kann man dann Sterne sehen, die, ja, sie in Größenklassen, ein Faktor 200, 300 schwächer sind. Und das sind dann schon viel mehr. Eine Zahl will ich da gar nicht sagen. Das ist wirklich, weil man kann dann auch in der Milchstraße die Sterne auflösen in Einzelsterne. Man kann Kugelsternhaufen, Einzelsterne sehen. Also das sind dann schon sehr viele Sterne, die man sehen kann. Man sieht aber natürlich immer nur einen kleinen Ausschnitt vom Himmel, weil der Winkel, den man sieht, ist natürlich sehr klein durch so ein Fernglas. Oh, da ist gerade ein Deckel von einem Sucherfernrohr abgefallen. Das ändern wir gleich mal, damit es nicht verstaubt oder die Spinnen da keine Nester bauen. Das war aber nicht wirklich.
Was kann ich dann mit so einem Teleskop, wie wir hier zum Beispiel alles herausfinden? Kann ich herausfinden, wie weit Sterne entfernt sind?
Also die Entfernung messen. Entfernung messen ist schwierig. Wird das gehen? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist so an der Grenze, dass man das für einige Sterne könnte. Weil Entfernung messen im Weltall ist ja gar nicht so einfach. Weil man kann ja schlecht mit dem Bandmaß da rausfahren. Mhm. Der Ingenieur hat es da irgendwie einfacher, der nimmt ein Bandmaß. Der Astronom hat es schwerer, weil der kann nur das Licht analysieren. Und eine übliche Methode, wie auch die Astronomen das machen, die machen das wie die Langvermesser, die peilen den Stern an aus zwei verschiedenen Punkten. Ein Langvermesser, der geht ja hin, peilt über ein Objekt in die Ferne und verschiebt seine Basislinie um ein Stück, peilt wieder und guckt, wie ändert sich der Winkel. Und dann kann man ganz normal mit Sinus, Cosinus und Tangens und seinen Freunden ausrechnen, wie weit das Objekt weg ist, wenn man die Basislinie und die Winkel kennt. Mhm. Und das macht der Astronom genauso. Und wie verschiebt er die Basislinie? Wenn die Erde um die Sonne läuft, ist die am 1. Januar und 1. Juli, also immer mit einem halben Jahr Abstand, an der anderen Ende der Ellipse. Und dann habe ich eine Basislinie von 300 Millionen Kilometern. Und dann messe ich den Winkel und messe, wie der Stern sich ein klitzekleines bisschen am Himmelshintergrund verschiebt. Das wäre eine Methode, Entfernungen zu messen, die ja so ganz okay eigentlich funktioniert. Ne? Und es gibt auch noch andere Methoden, Entfernungen zu messen, aber das ist sind zwei Kapitel in dem Wahlfach Astronomie, ne? Kann man wählen, jedes Semester, immer montagsabends kann ich mir gleich ein bisschen Werbeblock machen.
Jetzt noch eine Frage. Glauben Sie an die Existenz von Aliens?
Ja. Also bei einer Ja-Nein-Frage will ich immer gerne Ja-Nein machen. Das ist die Frage, was man mit Aliens meint. Also wenn man jetzt meint, kleine grüne Menschen mit Antennen, das ist vielleicht schwieriger. Aber ich bin relativ überzeugt, dass es irgendwo im Weltall noch Leben gibt, außer als auf der Erde. In unserem Sonnensystem ist es eher unwahrscheinlich, obwohl es da auch noch nicht ganz ausgeschlossen ist. Und Leben wird ja auch heißen, Pflanzen, einfaches Leben. Das muss ja nicht hochentwickeltes tierisches Leben sein. Also Leben gibt es bestimmt noch irgendwo im Weltall. Da ist einfach die Wahrscheinlichkeit zu groß für, weil es einfach zu viele Sterne, zu viele Kombinationen gibt. Allerdings muss man auch klar sagen, das hat die Forschung in den letzten 10 Jahren gezeigt, es gibt wahrscheinlich nicht so viele Stellen mit Leben, wie man noch vor 20 Jahren gedacht hat, weil es doch auch viele Störfaktoren gibt. Also wir haben das ja im Vortrag von Josef Gassner letzte Woche hier im Astrokolloquium gehört, in diesem kosmischen Materiekreislauf, weil wir wissen ja, wir sind alles Sternenstaub, das heißt die Atome, aus denen wir bestehen, waren schon 3 bis 5 Mal im Zentrum von Sternen, weil im Zentrum von Sternen werden die schweren Atome erzeugt. So. Und diese schwere Atome, aus denen wir bestehen, also wir bestehen ja aus, nicht nur aus Wasserstoff, aus Sauerstoff, aus Kohlenstoff und da gibt es ein bisschen Eisen im Blut und so weiter, die müssen ja alle irgendwo entstanden sein. Und die gibt es noch nicht so lange im Weltall. Und da muss auch alles passen mit der Sonne. Die darf nicht zu heiß, die darf nicht zu kalt sein, die darf nicht zu viele Strahlungsausbrüche haben. Die Umdrehungsgeschwindigkeit des Planeten darf nicht so groß sein, der hat idealerweise einen Mond. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit. Aber ich glaube schon, dass das irgendwo noch passiert sein wird. Und vor allen Dingen, wo wir jetzt auch sehen, schauen Sie mal zurück, als ich studiert habe in den 80ern, da hat man gesagt, Planeten um andere Sterne gibt es wahrscheinlich, aber das wird noch ewig dauern, bis wir die entdecken. Und ewig waren dann aber nur so 20, 30 Jahre und in den letzten 20 Jahren, Harry Lesch hat mal gesagt, es ist eine Industrie geworden, wie viele Exoplaneten gefunden werden. Wir haben jetzt mittlerweile über 5000 Exoplaneten, die gefunden sind. Und da gibt es auch schon einige, die die Größe von der Erde haben. Es gibt auch schon so 1-2 Dutzend, wo man sagt, da könnte es tatsächlich Leben geben. Und das ist ja nur in unserer Nachbarschaft. Das heißt, Planeten da draußen sind ganz normal. Jetzt muss man nur die Kombination finden, die so ähnlich ist wie auf der Erde, wo das Puzzle dann genau zusammenpasst. Aber kleine grüne Menschen mit Antennen vielleicht eher nicht.
Experten, eine Einschätzung hier an dieser Stelle. Was sind eigentlich so die optimalen Voraussetzungen für einen Astronomen? Also ich meine, wenn ich heute aufschaue, ist es ja eher bewölkt heute. Heute wird wahrscheinlich nichts gehen.
Heute geht nichts. Ja, das habe ich auch schon gehabt, da hatte ich mal zwei Damen hier bei der öffentlichen Führung. Es hat in Strömen geregnet und wann es denn losgeht. Sag ich, durch die Wolken kann ich halt doch nicht schauen. Ja gut, ideale Bedingungen ist ja klar, es muss klar sein. Und dann ist es eigentlich auch nicht hier die Hochschulstraße, weil Rosenheim doch sehr hell ist, also Lichtverschmutzung ist ein Riesenthema. Da werden wir übrigens am 28. März einen Vortrag zum Thema Lichtverschmutzung haben im Astrokolloquium. Und also keine Lichtverschmutzung, ja, wäre so Sudelfeld, keine Lichtstörung, hoch, wenig Feuchtigkeit. Deswegen die Profisternwarten, die sind oft in Wüsten in 3.000, 4.000 Meter Höhe, in Gegenden, wo es sehr wenig Wolken gibt. Das wäre ideal. Aber für unseren Zweck hier, ich habe auch schon beim Präsidenten schon gesagt, ich hätte gerne eine Außensternwarte noch auf dem Sudelfeld, was er dann grinsend natürlich abgelehnt hat. Aber ehrlich gesagt, das ist auch mehr ein Spaß, weil hier kommen doch, wenn gerade nicht Corona ist, zwischen 500 und 1000 Leute im Jahr auf die Sternwarte. Und wenn ich auf dem Sudelfeld eine Führung mache, bin ich überzeugt, dann kommen nur die 10, 20 Hardcore-Interessenten, die die Fahrt auf sich nehmen. Und da hat es schon einen Vorteil, hier im Zentrum von Rosenheim zu sein. Und das, was wir hier machen wollen, die Idee für die Naturwissenschaften begeistern, ein besseres Verständnis für, wie der Himmel funktioniert, die Fehlvorstellungen in der Astronomie, wie entstehen eigentlich die Mondphasen. Das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber da gibt es auch viel Nichtwissen. Solche Sachen zu erklären, wo ein bisschen Begeisterung für MINT wecken, auch wenn Schulklassen kommen, dass sie das cool finden und dass sie dann, den jubel ich so viel Physik hier unter den Leuten, die merken das gar nicht. Aber wenn ich sagen würde, ich mache eine Führung zu Physik, dann käme wahrscheinlich keine Sau. Aber die Astronomie, die Sterne, die begeistern. Der Harald Lesch hat mal gesagt, die Astronomie ist das trojanische Pferd, mit dem wir Wissenschaft unter die Leute bringen. Und ich glaube, da ist viel Wahrheit dran. Das mag kein Abschlusssatz sein. Ja,
genau. Und ich bedanke mich bei Ihnen, bei Professor Dr. Juncker, dass Sie uns heute Zeit genommen haben, uns das Teleskop und die Sternwarte ein bisschen näher zu bringen. Und ich habe es gehört, liebe Zuhörer, wenn Sie Interesse habt, jeden Montag gibt es die Sternenführung. Oder wer richtig Interesse hat, gibt auch das ABPFM. Astronomie. Das war's von unserer Seite. Nächste Woche kommt der Tobi wieder mit dem News-Podcast. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ciao.
Ciao, servus.